So, Aufnahme läuft.
Achso, es läuft.
Es läuft so. Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstück in Ausbildung.
Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Körbe noch heiß?
Ja. Bitte. Ein Wach ist irgendwie anders, ne?
Ja.
Oh mein Gott.
Na. Die schmatzt schon wieder. Die Frau Wieso schmatzt die schon wieder?
Heute Morgen? Ach, das ist so schön frisch. Ich habe heute Morgen... Hi, ihr Süßen.
Moin.
Hallo, ihr Hasen.
Oh.
Wie man so richtig schön in Influencer-Kreisen
Annika
sagt.
Annika will jetzt Influencerin werden.
Ja.
Ja, Grippezeit ist noch nicht vorbei.
Nein, ich habe Influencer schauen. Gehabt. Also,
ja.
Ich habe heute Morgen eine... Scheibe frisches Dinkelbrot und darauf körnigen Frischkäse und darauf Tomate und darauf frischen Schnittlauch.
Ja, und viel wichtiger, frisch ans Bett gebracht von wem? Na, sag.
Von meinem Haussklaven.
Schon wieder bricht alles zusammen. Ja, 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 mit Liebe dekoriert.
Mit Liebe dekoriert? Das Schnittlauch habe ich selbst geschnippelt.
Oh.
Und dazu einen richtig schönen Earl Grey. Ach, Leute, und mein Leben ist in Ordnung.
Und das Leben
ich bin ja,
kann,
so ein seltsamer Mensch. Ich freue mich auf sowas.
Ja.
Ich liebe das wirklich.
Ja. Sie macht die Augen auf und sagt, Hunger. Wie so ein Baby. Ne?
Ja, genau.
Hunger. So, und dann sagt, ja, und du hast Hunger. Okay, ich mach was. Und wenn ich dann so mache, dann schießt sie wieder zwischendurch ein. Zack,
so.
Schnarch.
Ja, jetzt habe ich die Aufgaben verteilt.
Dann wecke ich sie auf, dann wächst du mich schon wieder auf. Der Hase, hast du Hunger oder hast du Hunger?
Und dann kommt wieder Hunger.
Ich sage euch, aber das ist ein anderes Thema. Ne?
Ja, aber damit wird jeder Morgen richtig spannend.
Ja, absolut.
So, jetzt haben wir euch genug zugetextet. Hier, kommt mal ran hier. Wir haben ernste Themen heute.
Ja, es geht um Gewalt.
Ja, worüber wir uns natürlich in der letzten Woche aufgeregt und unterhalten haben, war natürlich dieser Fall des Zugbegleiters Serkan Çağlar, ein 36-jähriger Schaffner Zugbegleiter, der zwischen Landstuhl und Homburg, Leute, das ist in Rheinland-Pfalz, das ist nicht New York oder sowas, im Zug umgebracht wurde. Vor wenigen Tagen erst und bei einer Fahrkartenkontrolle wurde er körperlich angegriffen und 26-Jähriger hat ihm eine Faust gegen den Kopf geschlagen. Und dann hat Çağlar eine Hirnblutung erlebt und ist dann im Krankenhaus gestorben.
Ja.
Und er hinterlässt zwei Kinder und war verlobt. Also das, ich empfinde das als so furchtbar. Ich glaube, da haben sich alle unglaublich drüber aufgeregt. Und dann denkst du dir natürlich, Gott, das ist ein Einzelfall. Das ist irgendwas. Nein. Dieser Fall hat natürlich große Diskussionen ausgelöst und Bestürzung, aber es gab noch mehr solche Sachen. Ein Busfahrer in Schwalbach, in Wuppertal, in Braunschweig, in Stiegen. Also zu verschiedenen Zeiten gab es körperliche und verbale Angriffe auf Zugbegleiter, Busfahrer, Zugbegleiter, Schaffner. Also Leute, wir reden hier von Busfahrern, von Zugbegleitern, also ganz normalen Menschen, die normale Jobs für wenig Geld machen, um ihre Familien durchzubringen, weil sind denn alle verrückt geworden? Das ist die Frage, die du dir ja hinterher stellst. Und es ist diese Hilflosigkeit und dieses absolute Unverständnis, was wir alle empfinden.
Ja.
Dann gibt es noch ein Gerichtsurteil gegen einen da hat jemand noch einen Busfahrer geschlagen und weil er ihn nicht abseits der Haltestelle aussteigen ließ. Und in verschiedenen Städten kam es im letzten Jahr so zu verschiedenen körperlichen Übergriffen auf Busfahrer und Zugbegleiter. Und das zeigt, dass es nicht unbedingt auf einen Einzelfall beschränkt ist.
Nein.
Und darüber haben wir beide uns unterhalten. Weil wir beide irgendwie hier so saßen und haben gesagt, sag mal, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen im Sinne von nachvollziehen. Weißt du, manchmal kann man ja nachvollziehen, dass man sagt, Mensch, ich werde wütend, das ist irgendwie, die Situation ist aber ungerecht oder irgendwie sowas. Aber das ist so ähnlich wie Geschichten über Sanitäter, Notärzte, die angefallen werden.
Die beim Einsatz, wo dann Leute stehen und die müssen durch, ne, zu den Patienten da. Und da kommen Leute und sagen, die wollen Handys, sie wollen Fotos, sie wollen Videos machen, um das nachher irgendwo einzustellen auf den sogenannten sozialen Medien. Und das geht vor. Und die das, wir haben ja ab und zu mal mit Rettungsleuten auch zu tun. Ja, das ist nicht selten.
Ich habe die beim letzten Mal, als sie mich ins Krankenhaus gefahren haben, gefragt. Mhm. Und dann sagte der, ja, das passiert. Die hatten hier eine große Hochzeit. Mhm. Da war eine Schlägerei in Gange. Und dann sind die gekommen und haben gesagt, Mensch, also wir wollen, da sind die schlagenden Verwandten also auf die losgegangen. Nun muss man sagen, auch in Irland oder auch hier auf dem Lande gehört es manchmal ja tatsächlich zum guten Ton, eine ordentliche Kneipenschlägerei ist manchmal befreiend, aber das geht natürlich völlig zu weit. Das ist, also Scherz beiseite, das geht gar nicht.
Nee, und auch was trotzdem, da, ich habe vor einer Zeit ein Interview dazu gegeben, dass auf Hochzeiten wirklich diese Schlägereien, und ich rede jetzt richtig von Schlägereien, mit richtig Verletzten, dass das zunimmt.
Ja.
Na, also
Notaufnahme. Ganze Familien, klar, so Familien, dann geht das nicht schnell genug, die müssen zu lange warten, jemand hat Schmerzen und dann wird der nächste Arzt oder die nächste Krankenschwester angegangen, tätlich.
Und was ich jetzt auch, habe ich auch ein Interview zugegeben, da war die Frage, warum so viele Leute bei Behörden, Menschen, also beim Sozialamt oder beim Ausländeramt und so, bei Behörden anfangen, da richtig nicht nur verbal, sondern auch körperlich aggressiv zu werden. Sodass also jetzt fast deutschlandweit ganz viel Geld dafür ausgegeben wird, diese Behörden mit Securities zu bestücken, dass sie schon im Vornherein, wenn die merken, da kommt jemand an, der was weiß ich, besoffen ist oder anders auffällig ist, dass der gar nicht erst weiterkommt. Mhm. Also dieses Ding, was uns so fern ist, ne? Ich bin ja nun x Jahre alt und ob ihr es glaubt oder nicht, ne? Ich muss mich nie richtig schlagen. So.
Du hast dich nie geschlagen.
Nein, habe ich auch
nicht. Also es hätte einige Situationen gegeben, wärst du ein Held gewesen.
Na.
Und hätten wir im 13. Jahrhundert gelebt, hättest du als Ritter für deine Herzallerliebste einstehen können. Oh. Ja, so und, war das aber eher, dass ich dann...
Nee, wenn es brenzlig wurde, dann...
Hat Tilly dann eher mich vorgeschickt. Ja, nein, ist ja auch praktischer. Ich bin großer, dicker...
Und du bist irgendwie verbal gewandter. Irgendwie. Ja. Du hast die Leute in die Ecke gequatscht.
Aber in die Ecke quatschen kannst du auch.
Ja, deswegen bin ich auch Psychologe geworden.
Ja.
Wobei wir hören ja eigentlich mehr zu als quatschen. Aber jetzt ernsthaft. Ne? Und ich bin in Gegenden in Hamburg groß geworden, die wirklich bis heute noch soziale Brennpunkte sind.
Aber trotzdem.
Nein, ich hab's auch, ich glaube, nein, es liegt einfach sowas von fern, auch in meiner Erziehung und in meinem Wesen, in meinem Temperament, in meiner Philosophie vom Leben. Nein. Also ich bin mehr der Helfende und nicht der Schlagende.
Ja. Und ich glaube, viele unserer, ich gehe mal davon aus, dass wir Zuhörer haben, die genauso denken und das auch so empfinden.
Ja.
Ich glaube, dass wir alle so ein bisschen fassungslos bei solchen Sachen sind. Und natürlich fragen wir uns, wie kommt man dazu? Und jetzt wird's ganz wichtig, Leute. Wenn wir jetzt überlegen, wie man dazu kommt oder warum das so ist, heißt das nicht, dass wir das gut finden oder dass wir das verteidigen.
Wir bleiben noch ein paar Jahrzehnte zusammen. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Erklären heißt nicht gutheißen. Das machen wir so, wenn wir so Sachen erklären, ihr findet das gut. Never, nein.
Nein.
Aber es ist gut, sich mal darüber zu unterhalten, mal zu überlegen, wie kommen solche Menschen, solche Honks dazu, anderen, die helfen wollen, die einen unterstützen wollen, zu schlagen, krankenhausreif zu schlagen, sogar tot zu schlagen.
Ja. Das war interessant. Ich habe dann mal ChatGPT. Wir haben ihn ja, warum sollte man ihn nicht benutzen? Den habe ich gefragt und habe gesagt, also mir ist das irgendwo schleierhaft. Wenn ich in so einer Situation bin, ich bin nur nierenkrank. Das heißt, ich bin froh über jeden Arzt, der mir hilft, über jede Schwester, die für mich etwas tut. Ich bin glücklich darüber, dass diese Menschen mich umsorgen. Mhm. Ich finde jeden Sanitäter als finde ich heldenhaft, mhm. wenn der mal einen dicken Body hier durch die Gegend karrt. Mhm. Ich finde das ganz seltsam, diese Menschen anzugehen. Und dann hat ChatGPT, und manchmal finde ich das ja gar nicht blöd, was dabei mal so rauskommt, man kann es ja tatsächlich mal so als Anregung benutzen, der hat nämlich gesagt, ja, das kommt daher, weil ich ein gewisses Selbstbewusstsein habe und Empathie habe.
Ja.
Weil ich habe auch gesagt, naja, ich weiß ja auch, dass dieser Sanitäter, der ich bin ja nicht der Erste, den der karrt, der hat ja schon eine 12-Stunden-Schicht hinter sich und wird gar nicht so üppig bezahlt. Oder der Notarzt, der schiebt eine Doppelschicht. Oder ich habe ja Verständnis für diese Leute, um Gottes Willen. Und was für eins. Das fehlt natürlich anderen Menschen. Hm. Und durch dieses Selbstbewusstsein und diese Empathie wird deutlich, was Menschen, die gegen die losgehen, was denen fehlt. Mhm. Nämlich das Einfühlungsvermögen, die Empathie. Mhm. Aber vor allen Dingen fühlen sie sich bedroht. Mhm. Ich fühle mich ja nicht bedroht. Ich bin ja selbstbewusst und ganz normal. Ich empfinde, dass ich kann den helfenden Charakter ansehen, ohne dass ich mich bedroht fühle. Mhm. Ich habe dann überlegt und klar, wenn da so ein Notarzt kommt und sagt, bitte gehen Sie zur Seite, ich möchte helfen, kann natürlich mit jemandem mit einem extrem schwachen Selbstbewusstsein und vielleicht mit der Attitüde, ein Mann muss sowieso immer helfen und ein Mann weiß immer, was richtig ist, kann sich natürlich vielleicht beleidigt fühlen. Hm. Weil da kommt jetzt jemand, der ist kompetenter, der ist irgendwie schlauer, der hat die Sache im Griff. Oder ist eine Autorität. Mhm. So, stell dir vor, du hast nichts für Autoritäten über, weil dir schon dein Vater erzählt hat, als du drei warst, Polizisten, Bullen sind ganz schlimm. Mhm. Oder nur ne? Mhm. So. Das heißt, du siehst ja gar nicht den Menschen, sondern du siehst die Rolle.
Ja.
Und ein Notarzt, ein Sanitäter, ein Polizist, ein Feuerwehrmann, das sind Autoritäten. Mhm. Und schon hast du deine Schwierigkeiten, überträgst du mit Autoritäten in dieser Stresssituation auf die, fühlst dich irgendwie übergangen und wirst aggressiv. Mhm. Ich meine, ich fand den Weg etwas schwierig, mir das vorzustellen. Auch da wieder habe ich Schwierigkeiten, aber immerhin ist es eine Erklärung, die ich irgendwie noch halbwegs verstehe.
Das ist so eine Erklärung, stimme ich auch zu. Ne? Und TillyGPT, nämlich ich.
Was sagt denn TillyGPT dazu?
TillyGPT sagt, ja, stimmt. Also es geht darum, mein Status wird auch bedroht oder
ja, genau.
Ich habe vielleicht werde von denen gedemütigt. Ne? So, wenn einer wirklich sagt, dann so mit so einem Rettungsanzug oder mit, weißt du, so, wo der Notarzt draufsteht und sowas.
Ja, ja, genau.
Und dann habe ich ja, gibt's Menschen, die fühlen sich dann plötzlich so klein und so niedrig und überhaupt. Und dann geht's los, ne? Nach dem Motto, ich werde nicht ernst genommen. Und dann, ich sag's nochmal, ne, dann geht's bei vielen ja darum, sowas aufzunehmen und womit ich ins Netz zu stellen. Davon mal abgesehen, dass es auch, möchtest du, wenn du da irgendwie rumliegst, weil du schwer verletzt bist, dass du dann plötzlich auf TikTok oder auf Instagram erscheinst.
Nein, man müsste bloß mal fragen, die das versuchen, möchten die selber, da möchten sie, dass ihre Frau oder ihre Mutter jetzt ganz groß in TikTok erscheint oder was weiß ich wo.
Ich werde es nie vergessen, es ist Jahre her. Auf der Autobahn ist ein großer Unfall, hat da stattgefunden. Und es gibt ja die Gaffer, die immer so ganz langsam fahren. Und da hat ein Polizist so einen Gaffer rausgeholt und hat zu dem gesagt, so, ich verstehe, Sie möchten gerne eine Leiche sehen. Ja, das ist doch überhaupt kein Problem. Bitte steigen Sie aus, kommen Sie, ich zeige Ihnen Leiche. Sie wollen Blut sehen, haben wir hier genug, kommen Sie mal mit. Der war so konsterniert und so, das fand ich sensationell von dem.
Ja, hervorragend.
Der war so genervt und so sauer.
Ja, natürlich.
Und
also denn ich meine, wir wollen mal alle festhalten, Ersthelfer müssen psychologisch betreut werden nach manchen Katastrophen.
Ja.
Weil das, was sie sehen, ist wirklich richtig furchtbar. Ja. Und das sehen die Sanitäter und müssen sich dann abkaspern mit solchen Vollpfosten. Mhm. Na kommt, Leute.
Ja, ja. Also wir haben den Punkt Kontrollverlust, also so die Statusbedrohung auf, weißt du, ne? Ich werde nicht ernst genommen und ich habe daraus das Recht, hier zu sagen, irgend so ein Quatsch. Und
die behandelt, sie fühlt sich bloßgestellt auf der anderen
Seite. Von oben herab dann irgendwie behandelt. Und dann bekommt so dieser Statusbedrohung, diese Bedrohung, die triggert dann besonders einige Menschen. Da geht es dann so richtig los.
Ja.
Und wenn sie dann noch, das ist auch noch ein Phänomen, wenn sie dann noch in der Gruppe sind, dann fühlen sie sich besonders stark. Weißt du? Und dann geht's los. Boah.
Ja, manche haben ja auch so ein Denkmuster, dass sie sich dann entmündigt fühlen oder entmannt fühlen oder sowas. Ne?
Ja.
So eine Mischung auch Angst und Scham oder so, dass sie jetzt nicht in der Lage sind, da was zu machen oder die Situation zu regeln. Und interessanterweise muss man ja immer an der Stelle sagen, das Gehirn unterscheidet nicht wirklich sauber zwischen physischer und sozialer Bedrohung.
Ja.
Also eine Bedrohung ist erstmal eine Bedrohung.
Ja.
Und wenn jemand sich gedemütigt oder ausgeliefert, hilflos fühlt, aktiviert das Bedrohungssystem, unsere berühmte Amygdala und Stressreaktion, genauso als wenn jemand jetzt also irgendwie eine Ohrfeige androht. Mhm. Also und dann passiert das, dass das Adrenalin steigt, die Impulskontrolle sinkt, die Perspektivübernahme bricht ein, also du denkst nicht mehr, wo bist du hier,
Empathie,
wer ist das, Empathie ist und Kampf oder Flucht wird dominant.
Ja, Fight or Flight.
Genau. Fight or Flight ist die schöne englische schöne Umschreibung.
Genau. Also, das war uralter Überlebensmechanismus bei uns. Bei
Kämpfen
Bedrohung.
Oder flüchten?
Jo. Ich würde eher flüchten, aber die anderen, die kämpfen eher vermeintlich.
Ja, genau. Mhm. Und dann reicht ein Satz wie bleiben Sie ruhig.
Mhm.
Und das erleben manche schon als Herabsetzung.
Ja. Ja.
Ich lass mir doch von dir nicht den Mund verbieten, das ist sowieso in unserem Staat, dass man hier nicht mehr sagen darf, was man will. Zack, haben wir die Situation. Es sind noch 5 andere dabei, die genauso lospöbeln.
Mhm.
Und schon flippen wir aus.
Mhm.
Das kann ganz leicht passieren, weil natürlich überall das Adrenalin hoch ist.
Ja.
Dazu kommt, dass natürlich der zum Beispiel der Notarzt oder auch der Feuerwehrmann oder was weiß ich was oder die
in der Behörde,
irgendwo die Ärztin in der Notaufnahme ist natürlich schon tierisch genervt und sagt sich, verdammt nochmal, jetzt, mein Gott, ich bin hier Leiterin. Muss ich mir jetzt wirklich das nochmal antun?
Mhm.
Ist ja nicht der Erste heute.
Mhm.
Und die will das nur regeln, damit sie an den Patienten kommt und schon geht das los.
So ist es.
Also ich finde das so, wie soll ich sagen, das ist eine ganz schlechte Entwicklung.
Ja, und die nimmt subjektiv, aber auch objektiv nimmt die zu. Mhm. Also es gibt da keine so ganz offiziellen Zahlen, aber ich habe auch eine Bekannte, die arbeitet in der Behörde beim Ortsamt am Telefon.
Mhm.
Das heißt, wenn jemand da anruft, dann nimmt sie den Anruf entgegen, mit vielen anderen Kollegen natürlich auch, sind überwiegend Frauen, na klar. Und was sie dann manchmal so erzählt, was sie sich da so anhören muss. Ach, Mensch, Leute, also es ist ja jetzt schon so ein bisschen her da. Ich habe immer so Jobs neben dem Studium gemacht, unter anderem bei der Post. Damals gab es noch Telefonbücher, könnt ihr euch das vorstellen?
Mhm.
Dann diese großen gelben Telefonbücher.
Diese dicken Schinken.
Genau. Und die habe ich dann verteilt im Postamt, wenn die rauskamen. So. Und ich als kleiner Student wirklich, ich habe nichts weiter zu tun, als Telefonbücher zu verteilen. Ich musste mir Sachen anhören. Da kam einer, der wollte irgendwie so 5 Telefonbücher hier und 5. Ich sage, nee, es gibt leider pro irgendwie Postkarte, die sie haben, gibt's nur jeweils ein Telefonbuch. Oh, sie sind wohl hier der Oberpostminister, was soll der Scheiß denn? Und ihren Vorgesetzten. Ich sage, ja, gerne. Und dann habe ich den Vorgesetzten geholt, der dasselbe gesagt hat. Aber ich als kleiner bärtiger Psychologiestudent symbolisierte plötzlich so einen Postbeamten.
Mhm.
Und dann kann man sich nur vorstellen, was denn Menschen sich den ganzen Tag in den Behörden anhören müssen.
Ja.
Und das ist immer so ein Ding, dieses, ja, also da stehst du als Beamter oder Beamtin, bist ja symbolisch wieder dafür, für Ärger mit Behörden, Behördenwillkür, manchmal auch mit Existenzangst, die wollen ja sowieso nur meinen Antrag ablehnen, um Geld zu sparen und die wollen ja gar nicht, mit dieser Stimmung gehen ja Menschen zu Behörden rein.
Ja, das heißt, der Helfer wird zur Projektionsfläche.
Ganz gefallen.
Dieses Wort Projektionsfläche ist ein gutes Wort dafür. Ja. Das ist so eine Fläche, wo alles reingeschmissen wird, was eigentlich von mir kommt, was aber erstmal mit dem nichts zu tun hat. Das ist im Grunde genommen so, du rufst bei der Krankenkasse an und pöbelst die an und der weiß eigentlich gar nicht, was du willst. Der weiß überhaupt nicht, wo du jetzt hin willst und kann da auch gar nichts für. Der hat den Antrag nicht abgelehnt, der hat überhaupt nichts davon gehört, keine Ahnung.
Nein.
Das ist natürlich irgendwie, du musst ja immer überlegen, mit wem hast du es gerade zu tun.
So, und da gibt es solche und solche. Ich muss es erzählen, weil das ist für mich immer ein großes Vergnügen, wenn Annika mit Behörden telefoniert, mit Krankenkassen, mit irgendwas. Und ich, wenn ich Zeit habe, ich bin da so gerne im Mäuschen, weil... und das ist mir auch schon mal passiert, du rufst da an und da ist jemand am Gegenüber von der Behörde, von der Krankenkasse, weiß ich, der nicht sehr freundlich ist. Jo. Und ich bin auch ein freundlicher Mensch. So. Und bei Annika ist es so, die kann in Sekundenschnelle eine Atmosphäre kreieren, dass am Ende sogar noch der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sagt, und wenn ich Ihnen weiterhelfen darf, sehr gerne, und rufen Sie mich wieder an und ich freue mich und so weiter und so fort. Wie machst du das, verdammte Kiste? Wie schaffst du das, aus so einer prekären Situation, so die Leute so nachher, dass sie sich bedanken, dass sie sich mit dir unterhalten durften?
Na, zum einen, wenn ich da anrufe, habe ich eine ganz klare Vorstellung davon, was ich möchte.
Mhm.
Ich habe eine Frage oder ich habe irgendwas nicht verstanden.
Mhm.
Ich möchte etwas. Das heißt, ich bin in der bittenden Situation.
Ja.
Das bedeutet schon mal, dass ich automatisch nicht derjenige bin, der blökt, sondern ich möchte ja etwas.
Mhm.
Ich möchte die Hilfe dieser Menschen.
Mhm.
Und das ist eine ganz simple Situation.
Mhm.
Und in dem Moment sind auch die Regeln klar.
Mhm.
Wenn du merkst, jemand möchte deine Hilfe, dann versuchst du mit Informationen oder tatkräftig was dazu tun. Ganz simpel.
Du fängst ja meistens mit dem Satz an, entschuldigen Sie, ich brauche mal Ihre Unterstützung, weil ich weiß hier nicht weiter.
Ja.
Das ist mir aufgefallen. Ne? Das ist so der erste Satz, den du sagst.
Damit lege ich die Regeln fest.
So.
Ich rufe ja nicht an und sage, hören Sie mal.
Hm. Ja.
Das ist, geht jetzt aber richtig zu weit. Das ist ja, ne?
Hm.
Und da kann man dann festlegen, das ist jetzt, das ist das Niveau, auf dem wir uns. Ich habe eine Frage.
Mhm.
Ich muss Ihnen mal eine ziemlich blöde Frage stellen.
Oder so.
Die hören Sie wahrscheinlich 500 Mal. Ich möchte sie auch stellen.
Mhm.
So, ich mache auch Scherze und bin auch locker. Und dann frage ich.
Ja.
Und dann kommt meistens, nee, das ist doch wichtig, dass Sie das wissen.
Mhm.
Und ganz ehrlich, diese Informationen, die ich dann bekomme, sind Gold wert. Ich brauche sie ja.
Ja.
Ich komme durch den Tarifdschungel und wer was zahlt und wen muss ich, wenn du dauerhaft krank bist oder eine Pflegestufe hast, du musst dich erkundigen.
Mhm.
Ist nun mal komplizierter.
Mhm.
Und ich komme nicht aus dem aus der Krankenkasse oder aus der Gesundheitsecke, dass ich das verstehen könnte.
Ja.
Also brauche ich Hilfe, um mir das erklären zu lassen.
So.
Und das, finde ich, ist ein ganz einfacher Weg. Gleichzeitig kann ich mir auch immer vorstellen, wenn ich spreche, ich habe immer so eine Vision. Ich bin ja sowieso jemand, der so optisch ist.
Hm.
Ich habe immer so eine Vision von demjenigen, mit dem ich gerade spreche.
Hm.
Und ich denke mir immer, Mensch, die ist auch schon heute Morgen aufgestanden, hat gedacht, oh Gott, es ist Montag und die Woche nimmt kein Ende.
So.
Und ich habe wieder solche, und Hauptsache, der ruft nicht wieder an und macht mich fertig. Ich kann nicht. Und mein Vorgesetzter will auch noch zuhören. Ach du Scheiße. Das ist mir ja klar, wie das abläuft. Ich bin ein alter Gewerkschafter. Ich weiß natürlich, wie Arbeitszustände sind. Das heißt, ich habe für bestimmte Jobs sowieso schon mal eine große Affinität. Und mir tun die Leute leid, die sich den ganzen Tag irgendwie so Mist anhören müssen. Gerade auch in Behörden oder so, weil sie als Projektionsfläche den ganzen Frust abkriegen. Aber das ist nicht deren Schuld. Und da kann dieser einzelne Sachbearbeiter weiß Gott nichts dazu. Mhm. Wenn ich was auszusetzen habe, dann gehe ich nach oben.
Ja.
Dann schreibe ich eine Mail, dann wende ich mich an den Abteilungsleiter oder richtig noch weiter nach oben, wenn ich etwas Grundsätzliches auszusetzen mhm. habe.
Das heißt also, du startest gar nicht erstmal mit dem Inhalt, also worum, was du jetzt nun wirklich willst, sondern du startest jetzt Psychologie, Achtung, mit der Beziehungsklärung. Die Beziehung ist es ganz klar, du bist diejenige, die die Hilfe braucht,
ja.
So, das ist die Beziehung und du fängst sie mit deiner freundlichen Art, du hast ja auch eine tolle Telefonstimme, so fängst du an. Und ich glaube, ich habe dann auch so ein Bild, wenn ich da so mithöre, da sitzt jemand und der nimmt dich dann an, der weiß ja auch oder die weiß ja nicht,
nein,
wer
wählt.
So. Aber die zu 90% ist es wieder jemand, der sagt, ich habe schon wieder kein Geld bekommen oder kein Discount. Und dann kommst du und bist du ganz anders.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, für die geradezu erholsam. Deswegen, die würden gerne eine halbe Stunde mit dir weiterreden.
Ja, und ich lege zu Anfang, also ich bin ja immer so, ich stelle mich ja in aller Ruhe vor.
Du merkst auch immer den Namen.
Ich merke mir sofort den Namen, meistens notiere ich den auch, weil die nennt den Namen, also kann ich sie auch mit Namen ansprechen. Mhm. Wenn ich den Namen nicht richtig verstehe, frage ich nach.
Sehr gut.
Und sagt, das ist aber ein schöner Name oder irgendwie wo kommt der denn her? Den habe ich überhaupt noch nicht oder irgendetwas Interessantes, wenn da was kommt und oder nicht. Aber ich notiere mir kurz und rede sie dann auch mit dem Namen an, weil ich das einfach höflich finde. Und dann ganz normal halt, ich frage
für dich
nach.
Ganz normal.
Das heißt nicht, dass ich eine Schleimspur hinterlasse oder sowas, aber ich kann doch ein vernünftiges, ruhiges, nettes Gespräch führen mit jemandem, der mir helfen kann.
Ja.
Also
finde ich, können wir alle was von lernen von dir. Ich habe auch mal, ist auch schon Jahre her, ich habe ab und zu ja mal mit Behörden zu tun, so mit Betreuern von Patienten von mir und so. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie das so. Ich wollte irgendwas für einen Patienten klären und habe mich vorgestellt und Psychologe und Michael Thiel, bla bla. Und es geht um XY und so. Und ich wollte nur fragen, ob dieses und jenes schon in die Wege geleitet worden. Dann wurde ich, wer sind Sie überhaupt? Glauben Sie, ich kann Ihnen hier irgendwelche Auskünfte geben? Da könnte ja jeder kommen. Und woher soll ich wissen? Sie können ja sonst wer sein. Und so in diesem Ton. Mhm. Ich halte mich jetzt mal ein bisschen zurück, so richtig so. Und das mir. Das so, entschuldigen Sie, wir fangen noch mal an. Ne? Mhm. Und Sie wollen doch nicht sagen, dass ich Sie jetzt irgendwie hier belüge oder sowas. Nein, jetzt werden Sie nicht pampig. Ich und pampig, ich sage, jetzt drehen wir mal den Spieß ein bisschen um. Nur mal nebenbei, Sie haben gehört, ich bin Psychologe. Ich habe noch einen Platz frei. Wenn Sie den brauchen, ich glaube, Sie brauchen den. Jetzt beleidigen Sie mich. Ich sage, jo. Das mache ich gerade und ich werde mich nochmal melden an einer anderen Stelle. Tschüss.
Ja, natürlich.
Das weiß ich natürlich auch nicht. Also es gibt auch so, aber wir reden ja um diejenigen, die...
Es geht nicht darum, alles zu schlucken.
Überhaupt nicht.
Nein, aber es geht darum, dass Menschen, die dir behilflich sein können, es gibt, Himmel, wir beide haben nun wirklich im Laufe meiner Krankengeschichte Ärzte kennengelernt. Also die möchte man eigentlich gerne irgendwie... Auch die Marshallinseln verfrachten, die sind echt furchtbar. Aber es gibt eben auch sehr nette. Und vor allen Dingen, es gibt manchmal auch, die müssen gar nicht nett sein, die sind kompetent. Darum geht es ja. Die sollen mir ja in dem Moment helfen.
Ja.
Also schaffe ich die Voraussetzung, dass mir geholfen wird.
Ja.
Ich lasse mich bloß nicht beleidigen.
Nein.
Anpöbeln und nicht beleidigen.
Nicht anfassen, nicht anpöbeln, nicht schubsen.
Und wenn da jemand sagt, das ist hier kein Wunschkonzert oder so, dann finde ich, ist das einfach ein Satz, der nicht in ein Krankenzimmer gehört. Und wo man dann auch sagen kann, also ich würde mal an Ihrer Stelle über solche Sätze nachdenken. Glauben Sie wirklich, die Menschen, die hier liegen, sind in irgendeiner Form aus freiem Willen und weil es Ihnen so wahnsinnig gut gefällt hier? Also ich kann auch richtig rattig sein.
Das ist kannst
es.
Du.
Darum geht es nicht. Aber es geht darum, wenn ich einen normalen Weg gehe, dass ich erstmal ja nett sein kann.
Ja.
Weil ich ja etwas möchte.
Und da kommen wir jetzt dazu wieder. Es ist eine gewisse Normverschiebung bei uns. Und das ist nicht nur im Face-to-Face-Kontakt, so Eye-to-Eye, sondern auch im Internet und Co. Das heißt, da fängt es ja auch, also unter der Anonymität, dem schutzmännlichen der Anonymität, werden dann Sachen rausgehauen, die so schlimm sind, gemobbt, gemacht bis hin zu Todesdrohungen und so weiter und so fort. Und das scheint irgendwie so eine gewisse, in Anführungsstrichen, so eine gewisse Normalität zu kriegen. Also so diese Enthemmung, weißt du, so. Und dann reicht es manchmal nicht, dann überträgst du das vom Netz, hast ja geübt, hast ja gelernt, funktioniert ja mehr oder weniger, dann überträgst du das in ähnliche Situationen auch in vivo, also in echt, im Leben.
Ja, wir haben ja neulich darüber gesprochen, dass gar nicht mehr so gern telefoniert wird. Das heißt, der direkte Austausch bleibt weg. Das heißt, du kannst deine Gemeinheit gleich mal ablassen, weil du bist es ja gewohnt, fiese Kommentare im Internet abzuseilen, ohne dass du Konsequenzen befürchten musst.
Genau.
Das ist natürlich dann sehr einfach. Es kommt aber auch dazu, so eine gewisse Anspruchshaltung. Durch das Internet und durch unsere heutige Welt ist das so, dass die Menschen alles sofort haben wollen. Und bitte jetzt und bitte so, wie sie sich das vorstellen. Und es geht dadurch, dass es auch so kompliziert ist, klappt das natürlich nicht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mich mit Medikamenten, mit Arztbesuchen beschäftigen muss, dann ist das jetzt inzwischen wie eine Doktorarbeit, das Ganze, weil du ja wissen musst, zu wem, wann, warum, weshalb. Und ich kenne diese ganzen Interna unter denen nicht. Und ganz ehrlich, sie sind mir auch scheißegal. Ich möchte bloß, dass ich vielleicht bei einer Blasenentzündung ein Antibiotikum bekomme. Wer das tun? Warum? Da, wo ich am besten und am nettesten mich aufgehoben fühle. Ja. Nicht? Geht aber nicht mehr, weil wir haben ja jetzt diese Regelung erst da und hier
erst und Hausarzt und dann.
Was ist für chronisch Kranke wirklich etwas schwierig?
Ist deiner Blase auch ziemlich scheißegal, ne?
Und meiner Blase ist es scheißegal. Also, da die da auch nicht das erste Mal entzündet ist, sondern ich weiß gar nicht, wie oft, ist das auch so ein oller Hut. Und ich komme gar nicht auf die Idee, dass ich also beim, ich weiß nicht, 25. Mal jetzt irgendwie völlig neue Wege gehen muss. Ist aber wurscht, ist so. Da muss ich mich da durchwühlen. Aber ich muss es nicht haben, dass man mich da anpöbelt.
Nein.
Man kann mir ganz klar sagen, was nicht läuft. Und so. Überhaupt kein Problem. Ja. Aber Vorsicht mit irgendwie seltsamen Sätzen wie Wunschkonzert oder so. Da bin ich dann nicht mehr so ganz für zu haben. Und das finde ich, geht den meisten Menschen so. Dass sie dazu eben auf der anderen Seite, dass so viele Menschen etwas sofort haben wollen. Sie sind es gewohnt, sie drücken auf den Knopf und am nächsten Tag ist das da.
Das ist wirklich so ein Ding auch, das ist eine Nebenwirkung auch der Digitalisierung. Ne? Auch wenn wir über ChatGPT und Co. reden, 24 hours, 7 days a week und sofort eine Antwort und sofort parat, egal wie. Das kann schon so Auswirkungen haben in der Richtung. Aber das stimmt, dieses eine ist so ein Bedürfnisaufschub. Ich kann nicht alles gleich sofort haben. Muss man lernen, muss man als Kind womöglich schon lernen.
Was, bis Montag warten, bis du was regeln kannst? So, wieso hast du das Internet? Drück doch drauf.
Ganz genau.
Na?
Ja, ja. Und dann, wenn es eben nicht funktioniert, dann geht's wieder los. Ne? Ja. Wir haben, ne, aus Frustration kommt Aggression. Alter Hut, ist so. Und dann haben wir noch die Spezies, müssen wir auch noch sagen, gerade bei diesen starken, schlimmen Gewalttaten muss man auch immer mal gucken, wie ist denn der psychische Zustand gewesen von dem Täter. Weil wir haben genug mit Menschen zu tun, die eine psychiatrische Erkrankung haben in schwerster Form, die auch schon auffällig geworden sind, ne, auch schon in der Psychiatrie waren. Wo man auch gucken muss, okay, also ob die nun wirklich so gut behandelt worden sind, ob die schon aus der Klinik raus durften. Wobei auch das ganz klar, ne, nicht jeder, der mal in Behandlung war, in der Klinik, in der Psychiatrie oder Medikamente nimmt wegen psychischer Erkrankung, ist potenziell ein Gewalttäter, um Gottes Willen.
Na. Aber es reicht ja, wenn du zum Beispiel ein extrem narzisstischer Mensch zum Beispiel bist. Dann ist für dich so eine Regel, das gilt für alle, im höchsten Maße unwillkommen, weil du dann sagst, du behandelst mich respektlos.
Ach, dieses Ding, ne?
Na?
Ich will Respekt.
Ich will Respekt.
Oh, wie oft ich das schon gehört habe.
Dabei geht es gar nicht um Respekt, sondern es geht darum, der Notarzt will oder die Banktante sagt so.
Ja.
Das ist deren
Ja.
deren Heimspiel.
Ja. Und da sind auch einige, die gerade was Bürokratie und so an, die sind dann kognitiv auch schnell überfordert. Die verstehen das einfach nicht. Und Überforderung senkt auch die Impulskontrolle. Ne? Wenn ich dann sabbeln die Behördenleute und der andere versteht das nicht. Ja, und dann greifen sie eher zu schnellen Strategien. Ne?
Ja.
Dann wird es lauter und lauter und lauter. Und nicht jeder Behördenmitarbeiter ist so geschult in gewaltfreier Kommunikation oder Deeskalationstraining. Was aber Tatsache ist, hatte ich glaube ich am Anfang schon erzählt, dass viele Behörden unglaublich viel Geld jetzt für Security ausgeben.
Mhm.
Und ich würde mir ja wünschen, dass es auch den Trainings auch bei Behörden und Co. gibt Richtung Deeskalation, gewaltfreie Kommunikation, so ein Grundwissen, auch zu wissen, okay Leute, hier ist Schluss mit lustig, hier drücke ich auch das Notknöpfchen, was viele Behördenmitarbeiter auch mittlerweile schon haben. Oder ich werde nicht mehr alleine hier in meiner Behördenstube sitzen, sondern mindestens zu zweit. Und wenn mir denn sowas mal passiert ist, dann möchte ich bitte schön hinterher auch mal mit dem Psychologen reden, weil ich habe plötzlich Angst bei jedem Kunden, den ich habe, ob der plötzlich wieder laut wird, brutal wird, Messer zückt. Ne?
Naja, so wichtig ist es eigentlich bei der Lösung für diese ganze Problematik, brauchen wir eigentlich drei Punkte, es sind eigentlich drei Ebenen.
Na.
Also einmal die Mikroebene. Was hilft denn jetzt in dieser konkreten Situation?
Ja.
Also ich kann mir vorstellen, in so einer eskalierenden Situation kann ich mir vorstellen, dass ich die Scham und so weiter ein bisschen reduzieren muss.
Mhm.
Also ich muss direkt irgendwie in der Situation etwas tun.
Mhm.
Indem ich zum Beispiel eben sage, nicht, Sie haben kein Ticket, das kostet jetzt 60 €, sondern vielleicht eher sage, wir überlegen jetzt mal gemeinsam, wie wir das lösen.
So.
Also einfach ein bisschen deeskalieren.
Ja.
Das ist zwar eigentlich bescheuert, weil du als derjenige, der eigentlich das volle Recht auf seiner Seite hat, schon wieder Rücksicht nehmen muss auf irgendeinen Vollpfosten.
Mhm.
Aber es ist, du willst ja nicht, dass die Situation eskaliert.
Mhm.
Das ist nicht unbedingt ein Kuschelkurs und deshalb, das ist eher so ein Statusmanagement.
Mhm. Mhm.
Also wie gebe ich dem einen gewissen unabhängigen Status zurück?
Ja.
Das wäre das Erste. Dann kann ich das Kontrollsystem wieder zurückgeben, dass ich ihm dann sage, möchtest du dich hier hinsetzen, wollen wir eben rausgehen, wir holen uns jetzt einen Kaffee zusammen und sprechen das durch und ich erkläre Ihnen die Situation ganz kurz und dann entscheiden Sie, wie Sie das handhaben möchten. Natürlich kann ich auch eine Frühintervention bei Eskalation machen. Also wenn ich schon die Warnsignale sehe, also eine lauter werdende Stimme oder starkes Fixieren oder Publikum sammelt sich oder Sarkasmus steigt an.
Ja.
Je früher jemand emotional gesehen wird, desto geringer die Eskalation.
Und du hast erzählt gleich weiter, da geht es darum, früh das auch zu spiegeln, ob ihr es glaubt oder nicht. Wenn da jemand wütend reinkommt dann, und du sagst, Mensch, die sind aber so richtig im Brass jetzt. Allein dieses nur spiegeln, nicht diagnostizieren, psychologisieren, einfach nur spiegeln. Sie sind jetzt richtig sauer, ich sehe das.
Mhm.
Ihr werdet merken, dass viele dann sagen, ja, bin ich auch, aus den Gründen. Und schon hast du eine andere Ebene.
Ja, ganz einfach auch. Glaub mir, viele von denen, wenn wir jetzt nochmal bei Rettungskräften sind, die sind auch nicht mit der Organisation oder mit dem Arbeitspensum einverstanden.
Mhm.
Das ist ja schon die fünfte Schlägerei in dieser Nacht. Also das ist es nicht.
Ne? Mhm.
Das wäre also so die Ebene, wo man direkt was tut in der Situation.
Genau.
Dann gibt es die sogenannte MISO-Ebene.
Oh.
Was können Institutionen tun?
Mhm.
Also das ist zum Beispiel diese Doppelbesetzung bei Konflikten,
von
denen du eben gesprochen hast, was nicht unbedingt ein Zeichen von Härte ist, sondern wirklich von Prävention.
Genau, und Security im Eingang, die schon mal die aussortieren, die betrunken ankommen oder aus irgendwie anders auffällig sind. Ja.
Das reduziert auch die Macht. Das macht so eine Machtasymmetrie. Also das heißt, da ist nicht mehr 1:5, sondern es sind dann 2. Und das kann schon, das ist so ein bisschen erhöhte Sicherheit.
Ja.
Deeskalationstraining als Pflicht, nicht als Bonus. Also eine rechtliche, nicht nur rechtliche Schulung, sondern auch Schamdynamiken verstehen, Statusbedrohung erkennen, narzisstische Kränkungen antizipieren, also sich wirklich damit beschäftigen, was sind das eigentlich für Vollpfosten, diese Honks da auch ein bisschen, dass mir klar ist, mit was ich das zu tun habe.
Mhm.
Ne? Mhm. Es nützt, das, stellt euch immer vor, ihr habt einen Tiger für euch. Es ist schön, wenn man dann weiß, ja, haltet nicht der die kann, Hand hin.
Der
schön,
kann Hunger haben.
Tolle ja. Idee. Mhm. Aber es wäre ja auch gut, man weiß ein bisschen was über Raubtiere mhm. und weiß, wenn du die mit jetzt einem leckeren Stück Kamihabi fütterst, mhm. dann.
Oder du weißt, die brauchen Sicherheitsabstand und wenn du die ne, überschreitest. So,
dann, also weißt du, ne? ein bisschen Wissen über das, was ich da vor mir habe. Dann natürlich eine sogenannte strukturelle strukturelle Stressreduktion. Also das heißt, dass man sich natürlich überlegen muss, wo bin ich hier? Kann ich das ein bisschen ändern? Also zum Beispiel in der Notaufnahme. Da eskaliert es deshalb auch besonders, weil die Stressfaktoren hoch sind.
Ja,
die Wartezeiten sind lang, die Angehörigen haben Angst, die Überforderung ist sichtbar. Es gibt Möglichkeiten, also zum Beispiel sowas wie Transparenztafeln, in dem schreibt, aktuelle Wartezeit 2 Stunden. Mhm. Heute kümmert sich Schwester sowieso um sie. Mhm. Sowas in der Richtung. Mhm. Ne, so. Das ist nicht ideal, aber es ist ein Anfang. Mhm. Ne? Und dann gibt es natürlich die Makroebene und das ist diese gesellschaftliche Prävention. Mhm. Das heißt, wir sprechen hier im Grunde die ganze Zeit davon, dass Menschen aggressiv und reagieren, die eigentlich, denen nicht nur die Empathie fehlt, sondern die eigentlich auch keine zu hohe Aggression haben. Die haben eine zu niedrige Frustrationstoleranz.
Oder die haben tatsächlich, die haben richtig Existenzängste.
Richtig.
Wenn du weißt, die Miete wird nächsten Monat nicht bezahlt, weil irgendjemand hat da wieder gepennt in der Behörde oder der Strom nicht. Das ist existenziell.
Ja, und das können sie nicht so leicht akzeptieren.
Also natürlich
da ist die Frustration
nicht.
Niedrig. Und das wäre gut, wenn Kinder schon in der Schule lernen, ein Nein akzeptieren zu können.
Mhm.
Oder warten zu können. Mhm. Oder Grenzen aushalten können.
Mhm. Mhm.
Es gibt heute sehr viele Kinder, die überhaupt keine Grenzen mehr bekommen.
Mhm.
Die, wenn sie etwas wollen, dann machen die so ein Theater, bis sie das auch wirklich kriegen. Und es gibt meistens in ihrer Umgebung auch Leute, die das dann auch wirklich
ja,
sofort tun.
Weil die ihre Ruhe haben wollen und dann kriegst
was
du
ist
eben
das
dann.
Für eine Sicht für später, ne? Dann natürlich eine gewisse Schamresilienz verstärken.
Mhm.
Das heißt, wenn Menschen lernen, Fehler zu machen, ohne eine große Identitätskrise zu haben, also das, was wir immer so schön psychologisch sicher berichten. Wenn du in deiner Familie oder in der Schule oder im Lehrberuf, wenn du einfach deine Fehler machen kannst und keiner macht dich fertig, dann bist du natürlich innerlich viel gefestigter.
Das wäre ein Traum.
Ja.
Und das gilt dann auch für Schulen und so weiter und
richtig.
So fort. Wie gehe ich mit Fehlern um? Ja.
Du lernst, Hilfe anzunehmen, ohne Gesichtsverlust.
Ja.
Du kennst doch auch solche Menschen, die auf keinen Fall Hilfe annehmen wollen, weil sie das Gefühl haben, dann sind sie, gelten sie als schwach.
Mhm.
Dabei ist das Gegenteil der Fall eigentlich. Wenn du Hilfe annimmst, das ist eigentlich ein Zeichen davon, dass du in dir ruhst. Und natürlich, jeder braucht doch mal Hilfe bei irgendwas.
Aber das ist wirklich so ein kulturelles Ding. Ne? Also wenn das als Schwäche schon von vornherein und von früh, wenn dir das so beigebracht worden ist, dann wirst du auch sagen, nee, das kann ich nicht sagen, weil dann halten die mich ja für blöd und für schwach.
Aber wenn du zum Beispiel Kindern und im Sportverein oder in der Arbeit sowas beibringen würdest, Lehrling, dann senkst du damit das Aggressionspotenzial.
Das
Weil der fragt seinen Kollegen, bevor das Ding wütend gegen die Wand haut.
Ja.
Ganz einfach, ne? Und ein großer Punkt ist wahrscheinlich Öffentlichkeit und Social Media.
Mhm.
Wir haben etwas, und den Begriff habe ich neulich gelesen, den habe ich mir gemerkt, den fand ich gut. Wir haben eine dauerhafte und öffentliche Empörungskultur.
Wow.
Achtet mal drauf. Das geht nicht darum, du stellst nicht fest und sagst, ja, so, und da ist ja jetzt dieser J.D. Vance, ist zur Olympia geflogen mit 14 Flugzeugen. Nee, du kriegst dich ja auch, glaube ich, gleich auf und sagst, Vollpfosten, ne?
Mhm.
Wie kann das sein? Mit 14 Flugzeugen. Sag mal, was soll das denn?
Ja.
Das heißt, wir haben gleich immer so eine aggressive Sprache.
Mhm.
Der spinnt, das ist ein Vollpfosten, das ist so, wie ich selber sage, das Honk oder keine Ahnung, so eine gewisse Aggression in der Sprache.
Ja.
Und ich merke, dass ich selber da auch ganz gut inzwischen bei bin, weil ich das einfach höre und es dann diese Aggression, die ich auch manchmal verspüre, auch besser ausdrückt.
Mhm.
Ne? Klar. Und Sprache ist immer auch ein Trainingsfeld für Verhalten.
Oh ja.
Das heißt, was ich öfter mal trainiere in der Sprache, ja, das mache ich dann womöglich ja auch mal irgendwann. Wer ständig verbal angreift, der senkt einfach die Hemmschwelle für reale Aggression.
Ja. Für den ist das schon, also das ist wie bei Stress, wenn du ständig unter Stress stehst und solche Tätigkeiten haben viel mit Stress zu tun, dann ist schon im normalen Bereich, in Anführungsstrichen, dein Stresslevel so hoch, wenn dann noch irgendwas Außergewöhnliches passiert, dann kickt das über und zwar so richtig doll und dann kann es durchaus Menschen geben, die dann fast wie ein Blackout haben und dann hauen sie zu und dann schlagen sie zu und machen und tun.
Ja,
und
das muss so eine Situation sein wie bei dem Busfahrer, dass irgendwas auskickt da und
irgendwie
das
so
zu einer Gewaltaktion kommt, die völlig aus dem Rahmen fällt. Ne? Also was natürlich bei der ganzen Geschichte nicht hilft und das ist ja das, was Politiker so gerne tun, höhere Strafen alleine
auch Security bringt jetzt auch alleine nicht. Bringt auch nichts.
Hier. Nein, mehr Kameras, ja schön. Und dann, da hast du noch mehr Pixelbilder und es muss ja auch Konsequenzen dafür geben. Ne? Und nur moralische Appelle, sowas, nur habt mal mehr Respekt, das bringt's ja auch nicht. Also das ist schon ein bisschen verquast, ne? So dieses Ganze. Denn Strafe wirkt bei impulsiven Schamreaktionen irgendwie überhaupt nicht. Das hast du doch nicht im Kopf. Ja, du kickst aus, weil du dich unterlegen fühlst. Da denkst du doch nicht dran, oh, könnte ich jetzt aber irgendwie 4 Monate für kriegen oder so, ne? Weil das Verhalten ist nicht rational geplant.
So. Du kannst aber, um jetzt nochmal so 1:1, also wenn du mit so einem Menschen zu tun hast, der dich anfängt anzupöbeln, wie eben bei Behördenleuten, ne? Da kommt jemand an und fängt an, da rumzupöbeln und laut zu werden und so. Dann ist es schon gut zu sagen, passen Sie mal auf, ich möchte Ihnen gerne helfen, wirklich will ich gern. Aber wenn Sie mich hier beleidigen und bedrohen, dann beende ich das Gespräch und zwar sofort. So, wenn wir respektvoll bleiben, gerne, helfe ich Ihnen gerne, aber Sie haben jetzt die Wahl. Ne? Entweder wir senken jetzt mal so ein bisschen, kommen zur Ruhe, oder Sie können sich leider dann eben nicht regulieren und dann möchte ich Sie bitten, dann ein anderes Mal zu kommen, aber so nicht.
Verstehst das ist ja auch
so,
ganz klar. Also, das sind klare
Ton, zack,
Grenzen.
Und so und, ja. Und wenn das dann eben nicht, dann gibt es einen Knopf und dann kommt die Security und dann war es das. Ne? Also, diese Sachen so, ja, ne? Und auch die Wahlmöglichkeiten. Ne? Also, wir können jetzt hier 5 Minuten weiter uns anpöbeln oder Sie mich anpöbeln oder wir lösen das Problem. Oder Sie holen sich einen neuen Termin, vielleicht bei jemand anderen und dann können Sie nochmal neu anfangen. Also, so. Du kannst, und das kannst du machen, du musst da nicht laut werden, musst nicht aggressiv werden, du gibst ihnen die Wahlmöglichkeit, du setzt eine Grenze, du gibst eine Alternative und wenn dann eben, nee, dann weißt du auch, der andere ist einfach nicht empfänglich dafür, der ist so im Brass, der ist so auf Zinne und dann wird's auch gefährlich.
Ja. Man kann sich vielleicht sowas merken wie, wer Ohnmacht nicht aushalten kann, wird auch mal gefährlich. Und Prävention beginnt bei innerer Stabilität. Also alles, was so eine innere Stabilität, Kontrolle und so weiter unterstützt, ist im Grunde da gut.
So ist es.
Und das fängt sehr früh an.
Ja.
Ich glaube wirklich, diese Frustrationstoleranz, die viele einfach nicht mehr haben, die flippen sofort aus, wenn ihr was nicht klappt, dann ist das, das ist schon ein großer Punkt dafür. Ne? Also wie gesagt, damit könnte man Helfer ein bisschen schützen auch, aber die Frage ist natürlich auch, wie gehen wir in unserem täglichen Leben damit um? Und ich glaube, wir können nur damit umgehen, indem wir jeden Tag und überall, wo wir sind, versuchen einfach nicht rumzubölken und versuchen einfach Verständnis füreinander aufzuhaben, diese Empathie aufzubringen. In gewissen Rahmen. Das heißt nicht, dass ich nicht meine Grenzen setze, um Gottes Willen, sondern klar sagen, also vielleicht so eine Mischung aus Klarheit und Empathie.
Und ich glaube, den Satz, ich wiederhole mich gerne, weil bei Sachen, die ich so wichtig finde, ne, zwischen diesem Reiz, den du vielleicht empfängst, wenn du dich mit jemanden auseinandersetzt oder der fängt an, dich anzupübeln, zwischen diesem Reiz und deiner Reaktion, wie du darauf reagierst, bitte hab dazwischen diesen kleinen Spalt, wo du kurz mal überlegst, was mache ich jetzt? Du musst nicht immer so impulsiv und aus dem Bauch raus, nein. Also Stress und logisches Denken, naja, haut nicht so richtig hin, ist eine schlechte Kombi, aber wenn du dir die Zeit nimmst und sagst, ich überlege mir das nochmal in Ruhe, ich werde nochmal drauf zurückkommen, ich kann es jetzt in der Situation, möchte ich auch keine Entscheidung fällen oder wie auch immer, dann hast du ein Stück weit die Kontrolle, du kannst dann wieder denken und dann kommen meistens vernünftigere Lösungen raus.
Was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, aber das kennen wir alle, es gibt natürlich auch Milieus, in denen auch eine gewisse Aggression herrscht.
Oh ja.
Also die haben wir jetzt gar nicht, aber das könnt ihr euch alle ja natürlich vorstellen, wo es gar nicht mal um Zurücksetzung oder sowas geht, sondern nimmt Hooligans oder irgendwie sowas. Da geht es ja nicht nur darum, du entwürdigst mich alleine, jetzt meinetwegen Polizist bei einem oder Ordner bei einem Fußballspiel, du entwürdigst mich, sondern meine Zugehörigkeit.
So.
Du beleidigst meine Kutte oder keine Ahnung. Und da ist es wichtig zu wissen, dass es nicht nur, dass man durch solche Aktionen, also nur alleine diese Projektionsfläche, die man bietet als Helfer, dass es nicht nur um die Person geht, sondern um eine ganze religiöse oder was weiß ich was für eine Gruppe. Neonazi, keine Ahnung, was einem da gerade an die Backe pissen will.
Und da bitteschön, also kommt Leute, ne? Da kann jeder von uns aufpassen, wohin er sich bewegt.
Ja, und das müssen wir auch.
Und bestimmte Sachen würde ich auch nicht unbedingt hingehen. Nein, natürlich nicht.
Und ganz ehrlich, manchmal ist es auch wirklich intelligent, einfach wegzugehen.
So ist es.
Ich muss mich nicht mit allem auseinandersetzen.
Ja.
Manchmal ist es auch wesentlich gesünder, einfach das zu verlassen.
So ist es.
Wenn ich merke, das ist jetzt Milieu, da will ich nicht sein.
Genau.
Ne?
So. Jetzt haben wir ganz viel, ne? Ganz viele Ratschläge und Tipps und so. Und natürlich freuen wir uns auch wieder, wenn ihr mal solche Situationen Richtung Gewalt erlebt habt. Es gibt auch, haben wir ja auch wieder jetzt neue Zahlen, ganz viel Gewalt in Familien und in Beziehungen und all so ein Kram. Schreibt uns, wie geht ihr mit Leuten um, die euch gegenüber übergriffig sind, gewalttätig sind? Habt ihr da was erlebt? Schreibt uns, freuen wir uns.
Ja, und was denkt ihr? Warum ist das so? Also warum müssen wir solche Geschichten wie jetzt mit dem Schaffner da erleben? Lass das ist doch gerne, furchtbar.
Das ist ein wichtiges Thema. Lass uns gerne weiter darüber diskutieren, ne? Würden uns freuen.
Ihr Lieben, habt einen schönen Sonntag.
Ja. Ja,
eine schöne Woche.
Ja, es fängt schon wieder an morgen.
Holt den Weihnachtsbaum raus.
Bei uns hier im Norden ist richtig noch. Ja, das ist ein anderes Thema.
Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Psychologen beim Frühstück.
So ist es.
Und ich esse jetzt noch eine Scheibe Brot.
Okay, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.